Sie hören den Artikel Ludwig IV., Ludwig der Bayer, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Ludwig IV., bekannt als Ludwig der Bayer, geboren 1282 oder 1286 in München; † 11. Oktober 1347 in Puch bei Fürstenfeldbruck aus dem Hause Wittelsbach, war ab 1314 römisch-deutscher König und ab 1328 Kaiser im Heiligen Römischen Reich. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs VII. Wurden im Römisch-Deutschen Reich im Jahr 1314 mit dem Wittelsbacher Ludwig und dem Habsburger Friedrich zwei Könige gewählt und gekrönt. Der Thronstreit dauerte mehrere Jahre an und fand in der Schlacht bei Mühldorf 1322 eine Vorentscheidung für die wittelsbacherische Seite. Durch den Münchner Vertrag von 1325 wurde für kurze Zeit ein für das mittelalterliche Reich bislang völlig unbekanntes Doppelkönigtum festgelegt und der Thronstreit beigelegt. Ludwigs Eingreifen in Norditalien entfachte einen Konflikt mit dem Papsttum, der von 1323/1324 bis zu seinem Tod 1347 fast seine gesamte Herrschaftszeit andauerte. Der Wittelsbacher verfiel 1324 der Exkommunikation und blieb bis zu seinem Tod im Kirchenbann. Während des Konfliktes mit der Kurie entwickelte sich die Reichsverfassung in eine säkulare Richtung. Im Jahre 1328 fand eine papstfreie Kaiserkrönung statt, indem Ludwig die Kaiserkrone vom römischen Volk empfing. Ludwig war der erste Wittelsbacher als römisch-deutscher Kaiser. Im 14. Jahrhundert wurde er von kurialen und papstnahen Quellen in gezielter Herabsetzung mit dem Beinamen „ der Bayer “(Bavarius) belegt. Seit den 1330er Jahren verfolgte Ludwig eine intensive Hausmachtpolitik und erwarb mit Niederbayern und Tirol große Gebiete. Der Herrschaftsausbau gefährdete aber auch die Konsensherrschaft mit den Fürsten als wesentliches Herrschaftsmuster des 14. Jahrhunderts. Diese Spannungen im Gleichgewicht zwischen Fürsten und Kaiser führten 1346 zur Wahl Karl IV. Als Gegenkönig. Ludwig starb 1347 im Kirchenbann. Leben, Herkunft und Jugend. Ludwig entstammte dem adeligen Geschlecht der Wittelsbacher. Sein Ur-Urgroßvater Otto I. wurde 1180 durch den stauferischen Kaiser Friedrich I. mit dem Herzogtum Bayern belehnt. Dadurch stiegen die Wittelsbacher zu Reichsfürsten auf. Sie waren jedoch nicht nur politisch Getreue der Staufer, sondern sie pflegten zu ihnen auch verwandtschaftliche Beziehungen. Die Bayernherzöge Ludwig II. Der Strenge, Vater Ludwigs des Bayern und Heinrich VIII. Waren über ihre Schwester Elisabeth mit dem römisch-deutschen König Konrad IV. Verschwägert. Konrads Sohn Konradin war somit ein Vetter Ludwigs des Bayern. Mit Konradins Hinrichtung, der an der Rückeroberung Süditaliens gescheitert war, starben die Staufer 1268 aus. Sein Onkel Ludwig der Strenge erbte infolgedessen die stauferischen Besitzungen bis zum Lech. Für den weiteren Aufstieg seiner Familie nutzte Ludwig der Strenge eine Eheverbindung als politisches Mittel. Am Krönungstag Ludwigs von Habsburg heiratete er die Königstochter Mechthild. Aus dieser Ehe, seiner dritten, gingen zwei Söhne hervor. 1274 wurde Rudolf und wohl 1282 oder 1286 Ludwig, der künftige Kaiser, geboren. Am Wiener Hof Herzog Albrechts I. wurde er gemeinsam mit den Söhnen des Herzogs erzogen. Ludwigs dortiger Spielkamerad war sein Vetter Friedrich der Schöne, der später zu seinem Rivalen um den Königsthron werden sollte. Ludwigs Vater starb Anfang Februar 1294. Kurz nach dem 14. Oktober 1308 heiratete Ludwig die etwa 18-jährige Beatrix aus der Linie Schleswig-Scheidnitz. Im Jahre 1310 kam es über das väterliche Erbe in Bayern zum Streit zwischen den Brüdern, wie es Herzog Ludwig II. Der Strenge in seinem Testament bestimmt hatte, teilte sich Ludwig die Herrschaft in der Pfalzgrafschaft und im Herzogtum Oberbayern mit seinem älteren Bruder Rudolf I. in Niederbayern, wo Herzog Stephan I. im Dezember 1310 verstorben war, übernahm Ludwig mit seinem Vetter Otto III. Die Vormundschaft über Stephans unmündige Kinder Otto IV. Und Heinrich XIV. Über die Wahrnehmung der Vormundschaft brachen bald Streitigkeiten zwischen Herzog Ludwig von Oberbayern und den Habsburgern aus. Ludwig vollzog gegenüber seinem Bruder einen Kurswechsel. Im Münchner Frieden vom 21. Juni 1313 legten sie ihren Streit bei und beschlossen für Oberbayern eine gemeinsame Regierung. Der Vertrag hatte nur ein Jahr Bestand, jedoch verschaffte sich Ludwig dadurch den notwendigen Handlungsspielraum gegenüber den Habsburgern. In der Schlacht von Gammelsdorf am 9. November 1313 besiegte Ludwig den Habsburger Friedrich den Schönen vernichtend. Darauf konnte er die Vormundschaft über seine niederbayerischen Vettern sichern und seinen Einfluss im Südosten des Reiches steigern. Es gelang ihm, Friedrich den Schönen endgültig aus Niederbayern zu verdrängen, sein militärischer Erfolg erhöhte sein Ansehen im gesamten Reich und machte ihn zu einem potentiellen Kandidaten für die anstehende Königswahl. Bei den anschließenden Friedensverhandlungen in Salzburg wurden unterschiedliche symbolische Zeichen und Gesten für die Inszenierung der Friedensstiftung verwendet. Umarmungen und Küsse, gemeinsames Mahl, gemeinsames Lager, gleiche Kleidung. Dies überlieferte sowohl die Chronica Ludovici aus der wittelsbacherischen Perspektive als auch die Chronik des habsburgerfreundlichen Johann von Wittring. Die von beiden Seiten betonte Friedenssymbolik lässt den späteren Bruch der Absprachen durch den politischen Gegner umso drastischer erscheinen. Am 17. April 1314 beendete ein in Salzburg geschlossener Vertrag die Auseinandersetzungen. Thronstreit (1314 – 1325) Nach dem Tod Kaiser Heinrichs VII. Von Luxemburg im August 1313 dauerte es 14 Monate, bis es zu einer Königswahl durch die sieben Kurfürsten kam. Als Sohn des verstorbenen Kaisers aus dem Hause Luxemburg wollte Johann von Böhmen zunächst die Nachfolge antreten. Neben seiner eigenen Kurstimme konnte er auf die Stimmen des Mainzer Erzbischofs Peter von Aspelt und seines Onkels, des Trierer Erzbischofs Balduin, zählen. Der französische König Philipp IV. Versuchte mit seinen Söhnen einen Angehörigen seiner Dynastie, der Kapetinger, auf den römischen deutschen Thron zu bringen, blieb aber wie schon 1310 bei der Wahl Heinrichs VII. Bei den Kurfürsten erfolglos. Ernsthaften Widerstand gegen den Thronanspruch der Luxemburger leisteten nur die Habsburger. Im Machtbereich Friedrichs des Schönen (Österreich, Steiermark, Schweiz, Elsass) hätte bei Ablehnung seiner Thronambition ein nicht-habsburgischer König kaum Anerkennung gefunden. Der Kölner Erzbischof Heinrich von Virneburg wollte eine Dynastiebildung durch die Luxemburger verhindern. Er sicherte dem Habsburger seine Kurstimme zu. Angesichts der verworrenen Verhältnisse überredeten der Mainzer und der Trierer Erzbischof Johann von Böhmen zum Verzicht auf eine Kandidatur. Sie traten für den Wittelsbacher Ludwig als Kompromisskandidaten ein, um den Habsburger Friedrich als neuen römisch-deutschen Kaiser zu verhindern. Ludwig hatte durch seinen Sieg über Friedrich bei Gammelsdorf Ansehen erworben und verfügte auch sonst über hinreichende Ausstrahlung. Darüber hinaus stellten die Wittelsbacher wegen des besagten Bruderstreits keine große Gefahr durch ein starkes Königshaus dar. Aus Sicht der Luxemburger war Ludwig auch wegen seiner äußerst geringen Machtbasis geeignet, er war ein Fürst ohne Land und verfügte weder über Hausmacht noch über größere Einkünfte. Neben den Erzbischöfen von Trier und Mainz war auch der Markgraf Woldemar von Brandenburg für Ludwig. Damit besaß Ludwig gute Aussichten, gewählt zu werden. Doch die böhmische Kurstimme wurde vom 1310 vertriebenen Herzog Heinrich von Kärnten beansprucht, der seine Stimme dem Habsburger geben wollte. Unsicher war zudem die Stimme von Sachsen. Dort beanspruchten sowohl die lauenburgische als auch die wittenbergische Linie das Kurrecht. Den Habsburger Friedrich unterstützten der Erzbischof von Köln, der Pfalzgraf Rudolf I. bei Rhein und der Wittenberger Kurfürst Rudolf von Sachsen. Die Uneinigkeit der Kurfürsten führte schließlich zur Wahl beider Konkurrenten durch ihre jeweiligen Anhänger, wobei Ludwigs Bruder Rudolf für den Gegenkandidaten Friedrich stimmte. Am 19. Oktober 1314 wurde Friedrich von Österreich in Sachsenhausen zum König erhoben. Einen Tag später wurde Ludwig vor den Toren Frankfurts gewählt. Beide Königskrönungen fanden am 25. November statt. Doch sie wiesen legitimatorische Schwächen auf. Ludwig wurde zusammen mit seiner Gemahlin Beatrix am traditionellen Königsort in Aachen gekrönt. Jedoch verfügte er nur über nachgebildete Insignien und hatte mit dem Erzbischof von Mainz den falschen Koronator, Königskröner. Friedrich wurde zwar vom richtigen Koronator, dem Erzbischof von Köln, gekrönt und war im Besitz der echten Reichsinsignien, doch fand seine Erhebung nicht in der Krönungsstadt Aachen statt, sondern am völlig ungewohnten Königsort Bonn. In der habsburgerfeindlichen Chronik Chronica Ludovici wird behauptet, Friedrich sei auf einem Fass zum König erhoben worden und dabei ins Fass gefallen. Damit wollte der Chronist die Unrechtmäßigkeit dieser Königserhebung verdeutlichen. Beide Seiten versuchten beim Papst die Anerkennung ihrer Herrschaft zu erlangen. Papst Clemens IV. War jedoch ein halbes Jahr vor der Königswahl am 20. April 1314 gestorben. Der Stuhl Petri blieb bis zum 7. August 1316, also mehr als zwei Jahre, verwaist. In dieser Situation hätte eine militärische Entscheidung Klarheit gebracht. Der Ausgang der Schlacht wäre als Gottesurteil verstanden worden. Zwischen 1314 und 1322 wichen jedoch die Gekrönten einer solchen Entscheidung wiederholt aus. Friedrich dem Schönen gaben seine bisherigen militärischen Misserfolge Anlass zur Zurückhaltung. Nachdem er schon bei Gammelsdorf Ludwig unterlegen war, mussten die Habsburger am 15. November 1315 in der Schlacht am Moorgarten eine Niederlage gegen die Eidgenossenschaft hinnehmen. Zu kleineren Gefechten kam es 1315 bei Speyer und Buchloe, 1316 bei Esslingen, 1319 bei Mühldorf und 1320 bei Straßburg. Eine größere Schlacht blieb jedoch aus. Die Folgejahre brachten eine personelle Verschiebung zu Ungunsten Ludwigs. Aus dem Tod des Markgrafen Woldemar von Brandenburg 1319 konnte weder Ludwig noch Friedrich einen Vorteil ziehen, doch nach dem Tod des Mainzer Erzbischofs Peter von Aspelt am 5. Juni 1320 ernannte Papst Johannes der 22. Matthias von Buchegg einen Anhänger der Habsburger zum Nachfolger. Der 1316 neu gewählte Papst hatte sich bislang im Thronstreit zurückgehalten, handelte nun aber gegen Ludwig. Wenige Wochen vor der entscheidenden Schlacht starb im August 1322 Ludwigs erste Frau Beatrix. Drei der sechs Kinder aus dieser Verbindung erreichten das Erwachsenenalter: Mechthild, Ludwig V. und Stefan II. Am 28. September 1322 besiegte Ludwig in der Schlacht bei Mühldorf seinen Gegenspieler Friedrich von Habsburg erneut, wobei er maßgeblich von Truppen des Burggrafen Friedrich IV. Von Nürnberg unterstützt wurde. Möglicherweise sogar kriegsentscheidend half das Kloster Fürstenfeld dem Wittelsbacher, indem es die habsburgischen Boten abfing. Dafür wurde das Kloster von Ludwig mit zahlreichen Privilegien bedacht. Friedrich geriet in Gefangenschaft. Seinen habsburgischen Verwandten soll Ludwig mit den Worten empfangen haben: „ Vetter, ich sah euch nie so gern wie heute. “Für die kommenden drei Jahre hielt Ludwig seinen Vetter auf der oberpfälzischen Burg Trausnitz in Haft. Ludwigs Herrschaft war aber trotz des Sieges nicht gesichert, denn die Habsburger behielten ihre feindselige Haltung bei und am 22. März 1324 exkommunizierte Johannes der 22. den König, nachdem er diesen Schritt wiederholt angedroht hatte. Der Wittelsbacher hatte ohne päpstliche Approbation den Titel eines römischen Königs geführt und begonnen, sich in Oberitalien in der Reichspolitik zu betätigen, indem er in unmittelbarer Nähe zum Kirchenstaat Ämter und Würden vergab. Der Papst versuchte selbst, Oberitalien seinem Einfluss zu unterwerfen. Nach dem Willen des Papstes sollte Ludwig innerhalb von drei Monaten zurücktreten und alle bisherigen Verfügungen widerrufen. Nach Ablauf der Frist verhängte der Papst die Exkommunikation. Bis zu seinem Tod 1347 blieb Ludwig im Kirchenbann. Auf den Kirchenbann reagierte der König mit drei Appellationen: Nürnberger Appellation im Dezember 1323, Frankfurter Appellation im Jahr 1324 und Sachsenhauser Appellation im Mai 1324 an den Papst. Er bestand auf seinem Herrschaftsrecht durch Wahl der Kurfürsten und Krönung und erklärte sich zur Rechtfertigung vor einem Konzil bereit. Die Appellationen stießen jedoch beim Papst auf kein Gehör. Vielmehr entzog Johannes der 22. am 11. Juli 1324 Ludwig die königliche Würde. Die königlichen Herrschaftsrechte, exkommunizierte auch seine Getreuen und drohte ihm bei weiterem Ungehorsam den Entzug seiner Reichslehen und der bayerischen Herzogswürde an. Die Brüder Friedrichs versuchten, vom päpstlichen Bann zu profitieren. Sie leisteten unter der Führung Leopolds von Habsburg der wittelsbacherischen Herrschaft weiterhin Widerstand. Angesichts des Widerstands der Habsburger und des Papstes entschloss sich Ludwig zu einem Ausgleich mit Friedrich. In geheimen Verhandlungen verzichtete der gefangene Friedrich am 13. März 1325 in Trausnitz, Trausnitzer Sühne, auf die Krone und die habsburgischen Reichslehen. Außerdem musste er auch im Namen seiner Brüder die Herrschaft des Wittelsbachers anerkennen. Daraufhin ließ Ludwig den Habsburger frei. Friedrich musste kein Lösegeld zahlen, jedoch das im Thronstreit erworbene Reichsgut an Ludwig herausgeben. Der Trausnitzer Friede zwischen Ludwig und Friedrich wurde durch Urkundenform und symbolische Handlungen für alle Anwesenden visualisiert. Das Abkommen wurde rituell am Osterfest durch den gemeinsamen Empfang der Eucharistie und den Friedenskuss bekräftigt. Gemeinsam hörten die Rivalen die Messe und empfingen die Kommunion in Gestalt einer zwischen ihnen aufgeteilten Hostie. Der Empfang des Abendmahles verlieh dem Frieden einen sakralen Charakter. Ähnlich wie ein Eid verpflichtete die geteilte Hostie beide Herrscher auf künftiges Einvernehmen. Ein gemeinsames Mahl gehörte seit dem Frühmittelalter zu den üblichen Handlungen zur Demonstration von Frieden und Freundschaft. Durch das gemeinsame Abendmahl ignorierte Friedrich darüber hinaus demonstrativ die päpstliche Exkommunikation des Wittelsbachers und stellte sich gegen den Papst. Ein Verlobungsversprechen festigte den Friedensvertrag: Stephan, der Sohn Ludwigs, sollte mit Friedrichs Tochter Elisabeth verehelicht werden. Mit der Traußnitzer Sühne vom 13. März 1325 endete der seit 1314 anhaltende Thronstreit. Doppelherrschaft: Doch Friedrichs Brüder akzeptierten den Traußnitzer Vertrag keineswegs. Es folgten weitere Geheimverhandlungen zwischen Ludwig und Friedrich. Ein halbes Jahr später rückte Ludwig von seinem Anspruch auf Alleinherrschaft ab. Im Münchner Vertrag vom 5. September 1325 verpflichteten sich Ludwig und Friedrich auf ein Doppelkönigtum. Eine gleichberechtigte Doppelherrschaft war für das mittelalterliche Reich ein bis dahin unbekanntes politisches Konzept, das auch später nicht mehr in Erwägung gezogen wurde. Friedrich sollte Mitkönig in Deutschland werden und sein Bruder Leopold das Reichsvikariat in Italien erhalten. Über Ludwigs Gründe für diesen Streit sind in der Forschung unterschiedliche Vermutungen angestellt worden. Heinz Thomas bezweifelte, dass sich Ludwig an die Vereinbarung halten wollte. Er sah in dem Vertrag einen taktischen Schachzug, mit dem Ludwig die Habsburger und vor allem Friedrichs widerwilligen Bruder Leopold auf seine Seite ziehen wollte. Dagegen nahmen Michael Menzel, Martin Claus und Roland Pauler an, dass der Wittelsbacher ernsthaft beabsichtigte, den Münchner Vertrag umzusetzen. Menzel sah das Abkommen als taktisches Manöver gegen Papst Johannes XXIII. Der päpstliche Einfluss würde im Reich an Bedeutung verlieren und eine Einigung mit den wichtigsten Fürsten würde die Auswirkungen der Exkommunikation erheblich verringern. Für Claus und Pauler schuf der Münchner Vertrag erweiterten Handlungsspielraum für die Italienpolitik. Der habsburgische Mitkönig sollte die Herrschaft im Reich nördlich der Alpen stabilisieren. Für die Jahre der Doppelherrschaft wurde der Konsens politisch und symbolisch ausgestaltet. Im Münchner Vertrag bezeichneten die beiden Könige einander als Brüder. Damit verdeutlichten sie ihren Zusammenschluss als gleichberechtigte Partner mit der Forderung nach gegenseitiger Unterstützung. Auf eine Doppelkrönung verzichteten sie, da die übliche Herrschaftspräsentation nur einen König vorsah und im gesamten Mittelalter die Vorstellung der monarchischen Einherrschaft dominierte. Bei der Lehnsinvestitur hatten die Reichsfürsten beiden Herrschern zu huldigen. Für die Repräsentation der Doppelherrschaft wurden neue Siegel erstellt. Jeder König führte sein eigenes Siegel, allerdings musste der Name des Mitkönigs vor dem eigenen Namen erscheinen. In den Jahren der Doppelherrschaft demonstrierten die beiden Könige ihren Konsens politisch und symbolisch. Gegenseitiges Vertrauen und Einmütigkeit wurden in einer Vielzahl von Akten betont. Die Herrscher bezeichneten sich gegenseitig als König, speisten und tranken gemeinsam und teilten sich sogar ein Bett. Allerdings waren die Möglichkeiten, das bislang unbekannte Herrschaftsgefüge angemessen zeremoniell zum Ausdruck zu bringen, begrenzt. Die Inszenierung dieses neuen Herrschaftskonzeptes beschränkte sich auf friedliches Einvernehmen. Der Münchner Vertrag enthielt keine konkreten Bestimmungen zur Umsetzung der Doppelherrschaft. Wichtige Aspekte wie das Münzwesen oder die Kommunikation mit den Fürsten und Ständen blieben ausgespart. Der Papst erklärte den von den Königen beschworenen Vertrag für ungültig. Das Doppelkönigtum dauerte nur kurze Zeit. In Ulm erklärte sich Ludwig am 7. Januar 1326 erstmals bereit, auf das Königtum zu verzichten. Falls Friedrich bis zum 26. Juli 1326 die päpstliche Approbation erhielt. Doch Johannes der 22. zögerte seine Entscheidung hinaus und die Frist verstrich. Das Angebot eines Thronverzichts nutzte Ludwig als taktisches Mittel, um die Fürsten und Untertanen hinter sich zu vereinen. Der Papst konnte sich nicht für Friedrich entscheiden, da sich dieser inzwischen zu sehr Ludwig angenähert hatte. Durch seine Ablehnung der Friedenslösung im Reich erschien der Papst als unversöhnlich und hartherzig. Dies förderte die Solidarisierung der Untertanen mit Ludwig. Im Februar 1327 kam es zum erneuten Bruch mit Friedrich. Zum letzten Mal begegneten sich die beiden Könige in Innsbruck. Dabei kam es anscheinend zu Spannungen, die möglicherweise die Durchführung der gemeinsamen Herrschaft betrafen. Lage in Italien vor Beginn des Romzugs. Die politische Lage im Spätmittelalter war kompliziert. Reichsitalien umfasste weite Teile Mittel- und Oberitaliens ohne die Republik Venedig und gehörte formal zum Römisch-Deutschen Reich, wenngleich die römisch-deutschen Könige von der Mitte des 13. bis ins frühe 14. Jahrhundert dort nicht mehr aktiv eingreifen konnten. Politisch bestimmend waren in Oberitalien die verschiedenen Stadtrepubliken, wo sich Ghibellinen und Guelfen oft feindlich gegenüberstanden. Es gab jedoch keine scharfe Trennung zwischen beiden Gruppen, die man nur sehr vereinfacht als Kaiseranhänger und Kaisergegner charakterisieren kann. Vielmehr vertraten die jeweiligen Stadtherren (signori) in erster Linie eigene Interessen. Beim ersten Italienzug Heinrichs des VIII. 1310 bis 1313, dem ersten seit dem Untergang der Staufer im Jahr 1268, hatten sich auch mehrere guelfische Signori um Verständigung mit dem Kaiser bemüht, bevor es zum offenen Bruch kam. Das letztliche Scheitern des Italienzugs Heinrichs, vor allem bedingt durch dessen frühen Tod, hatte die politische Lage in Reichsitalien weiter destabilisiert, so dass das Reich weiteren politischen Einfluss in Italien verlor. Hinzu kam, dass andere Mächte dort eigene Interessen verfolgten. Die Päpste residierten seit 1309 in Avignon, wo sie dem Einfluss des französischen Königtums ausgesetzt waren. Der Papst fungierte im Kirchenstaat auch als Landesherr, während der König von Neapel Unteritalien beherrschte. Papst Johannes der 22. erkannte die kaiserlichen Ansprüche in Reichsitalien faktisch nicht mehr an. 1317 ernannte er den ausgesprochen antikaiserlich gesinnten König Robert von Neapel, einen Enkel des Königs, der die Staufer besiegt hatte, zum Vikar in der Lombardei und der Toskana. Dort wurde gegen die prokaiserlichen Kräfte vorgegangen, die immer noch einen wichtigen Machtfaktor darstellten. Italienzug 1327 bis 1330 und Kaiserkrönung. In Italien brach Ludwig 1327 zum Italienzug auf. Als Motiv wird in den zeitgenössischen italienischen Quellen das Hilfeersuchen von kaiserlich gesinnten Kräften in Reichsitalien gegen die Guelfen betont. In Mailand fand zu Pfingsten 1327 die lombardische Krönung statt. Der Papst reagierte mit weiteren Maßnahmen. Am 3. April 1327 entzog er Ludwig dessen ererbte Würde als Herzog von Bayern. Am 23. Oktober verurteilte er ihn als Häretiker und sprach ihm die verbliebenen Rechte an seinen Gütern ab. In der päpstlichen Korrespondenz wurde der Wittelsbacher abwertend nur noch als Ludovicus Bavarius, Ludwig der Bayer, bezeichnet. Damit wurde ihm jeder Rang und jegliche Würde abgesprochen. Die Maßnahmen des Papstes hinderten den König aber nicht an der Fortsetzung des Italienzugs. Ludwig hatte in Italien mit weit weniger Schwierigkeiten zu kämpfen als sein Vorgänger Heinrich VII., der dort allerdings auch weitreichendere Pläne als Ludwig verfolgt hatte, insbesondere den Aufbau einer dauerhaft kaiserlichen Verwaltungsstruktur. Anfang Januar 1328 erreichte der Wittelsbacher Rom und wurde vom Volk jubelnd willkommen geheißen. An der Spitze der ihn unterstützenden römischen Adeligen stand Sicara Colonna, der sich als Dreh - und Angelpunkt der Kooperation der Stadtrömer mit Ludwig erwies. Sicara initiierte ein Bündnis der Baronalfamilien, also des großen grundbesitzenden Adels mit den popularen, also den politischen Schutzverbund der Bürger Roms. Auf dieser Basis konnte Ludwig seine Herrschaft in Rom von Januar bis August 1328 stabilisieren. In Rom wurde der Wittelsbacher in der Peterskirche von den drei Bischöfen Giacomo Alberti aus Prato, Bischof von Castello, das zu Venedig gehörte, Gherardo Orlandi aus Pisa, Bischof von Aleria auf Korsika und Bonifacio della Gherardesca aus Pisa, Bischof von Chiron auf Kreta und von vier Syndici des römischen Volkes zum Kaiser gekrönt. Die Darstellung von Ludwigs Feinden, wonach die Kaiserkrönung ohne geistliche Beteiligung erfolgte und das römische Volk allein ihr Urheber war, wurde von Frank Gotthardt als Irreführung entlarvt. Nach der Kaiserkrönung begann Ludwig IV., die kaiserliche Macht zu inszenieren und betonte deren Gottesunmittelbarkeit. Das Kaisersiegel zeigte ihn in einem priesterlichen Gewand mit gekreuzter Stola und offenem Pouviale. Die Darstellung seines priesterlichen Auftretens in den Siegeln stammt aus der Zeit nach der gegen den päpstlichen Widerstand vollzogenen Kaiserkrönung. Franz Rainer Erkens beobachtet eine sich intensivierende Zurschaustellung der sacerdotal getönten Herrschersakralität und deutet sie als herrschaftslegitimatorisches Bemühen in den erbitterten Auseinandersetzungen mit dem Papsttum. Am 18. April 1328 ließ der Kaiser den Papst absetzen. Am 12. Mai 1328 wählten Volk und Klerus von Rom den Franziskaner Petrus von Cavaro zum neuen Papst. Er nahm den Namen Nikolaus V. an. Der Wittelsbacher führte ihn in das Amt ein. Zu Pfingsten am 22. Mai 1328 krönte der neue Papst Ludwig in der Peterskirche. Durch diese Akte versuchte Ludwig die Legitimation seiner Kaiserwürde zu verstärken. Nikolaus blieb jedoch als Papst ohne Bedeutung. Er trat 1330 zurück und unterwarf sich Johannes dem 22. Noch während seines Italienzugs regelte Ludwig am 4. August 1329 im Hausvertrag von Pavia mit Rudolf II. Und dessen Bruder Ruprecht I. die Erbfolge der Wittelsbacher. Ludwig erhielt Oberbayern und überließ den Nachkommen seines Bruders die Pfalz. Im Falle des Aussterbens einer der beiden Linien sollte das Erbe der anderen zufallen. Die damit entstandenen zwei wittelsbacherischen Hauptlinien blieben bis 1777 getrennt. Im Februar 1330 kehrte Ludwig aus Rom zurück. Ihm fiel die Alleinherrschaft zu, denn Friedrich der Schöne war am 13. Januar 1330 gestorben. Während Ludwigs Abwesenheit hatte Friedrich im Reich kaum nennenswerte Aktivität entfalten können. Nach Beendigung des Italienzuges gründete Ludwig 1330 bei Oberammergau an einem strategisch wichtigen Alpenübergang das Kloster Ettal. In einer Urkunde vom 19. November 1333 bot Ludwig einen Verzicht auf das Königtum zugunsten Heinrich XIV. Von Niederbayern an. Das Kaisertum blieb in der Urkunde ausgespart. Der Plan, nur auf das Königtum zu verzichten, wird in der Forschung als diplomatische Finte des Wittelsbachers in den Verhandlungen mit Papst Johannes dem 22. angesehen. Wiederum nutzte Ludwig das Angebot eines Amtsverzichts, um die Fürsten hinter sich zu bringen und bei seinen Untertanen Sympathien zu gewinnen